Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Lena Mempel.
Hi ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Ab 21. Dass wir einen Fehler machen oder die Gefühle von anderen verletzen, das passiert uns im Alltag einfach. Jemanden umgerempelt auf dem Weg zum Bus, den Umzug von FreundInnen verschisselt, die Partnerin grundlos wegen Kleinigkeiten angeraunzt. Und da gibt's dann viele Varianten, aus tiefstem Herzen eine Entschuldigung zu starten. Hey, tut mir voll leid wegen vorhin oder einfach sorry, Mann. Und dann gibt's aber auch einige Momente, wo diese Floskeln einfach so dahergesagt werden, damit das Thema vom Tisch ist oder ein Streit endlich vorbei. Oder am besten noch direkt ein Aber hinterhergeschoben wird, also eine Rechtfertigung. Wie man authentisch und aufrichtig um Verzeihung bittet und warum das so wichtig ist, das ist unser Thema heute. Und das ist auch ein großes Thema für Gresa Ademi. Sie ist Journalistin, arbeitet für das Online-Magazin Zeitjung und hat sich privat und für ihre Arbeit sehr viel mit Entschuldigungen beschäftigt. Hi Gresa.
Hi Lena.
Wann hast denn du dich das letzte Mal so richtig über eine Entschuldigung geärgert?
Ist tatsächlich gar nicht so lange her. Also es gibt so eine Situation, die sich mir total ins Gedächtnis eingebrannt hat. Ich habe nämlich so vor 1-2 Jahren so einen Ferienjob gehabt in einem sehr männerdominierten Unternehmen. Und in meinem Team war ich so die einzige Frau, wurde aber entgegen meiner Erwartungen von allen aus meinem Team mit offenen Armen aufgenommen und auch respektiert. Allerdings hat es nicht so lange angehalten. Also an einem Tag bin ich so mit einem Kollegen, mit dem ich mich super gut verstanden hatte, und den ich zu dem Zeitpunkt auch als einen sehr, sehr guten Kumpel erachtet hatte, im Pausenbereich gesessen. Und ja, da hat sich dann ein Typ aus einem anderen Team, der sicherlich schon über 60 war, zu uns gesetzt. Und er hatte mich einfach nur angestarrt und meinte dann plötzlich aus dem Nichts, also bist schon eine ganz hübsche, aber so ein bisschen mehr Oberweite wird dir nicht schaden. Und ich war natürlich total perplex und fand es einfach nur so mega widerlich, mir von einem Typen, den ich on top of that auch nicht mal kenne, einen Kommentar über meinen Körper anhören zu müssen. Es kam einfach so aus dem Nichts und ich hatte noch einfach keinen Konterspruch parat. Und dann habe ich nur zu meinem Kollegen geschaut und er hat einfach nur gelacht und dachte mir dann nur so, okay, are you kidding me? Und das hat mich einfach viel mehr getroffen als der Spruch per se. War nach dem Vorfall natürlich dementsprechend sauer auf ihn und habe ihm dann die kalte Schulter gezeigt. Und als er das dann gemerkt hat, ist er nur auf mich zugekommen, meinte, tut mir ja leid, aber warum reagierst du dann auch so empfindlich drauf? Der Typ ist doch alt. Also darf es nicht so ernst nehmen, beziehungsweise den nicht so zu Herzen nehmen. Und ja, keine Ahnung, es ist für mich so ein Paradebeispiel für eine Non-Apology gewesen. Einfach eine Entschuldigung, die nicht aufrichtig gemeint ist. Also eine aufrichtige Entschuldigung wäre halt, ja, es tut mir leid, ich habe mich falsch verhalten, es war nicht okay von mir, das wäre eine aufrichtige Entschuldigung. Eine nicht aufrichtige Entschuldigung beinhaltet meistens so eine abgedroschene Floskel wie es tut mir leid, aber.
Und bei der Situation, die du uns jetzt gerade geschildert hast, da merkt man richtig, dass du immer noch so ein bisschen sauer darüber bist, wie sich da dein Ex-Kollege verhalten hat. Warum hat dich denn diese Entschuldigung so wütend gemacht dann?
Also die hat mich einfach mega wütend gemacht, weil es eben einfach nur eine vermeintliche Entschuldigung war. Die hat mir einfach klar gemacht, okay, er zahlt keine Reue. Er findet es sogar irgendwo in Ordnung, in so einem Moment zu lachen. Und indem er eben dieses Aber im selben Atemzug, wie es tut mir leid, gesagt hat, hat er mir irgendwo auch einfach meine Gefühle abgesprochen. Mhm. Und ich finde, es ging dann eigentlich auch schon fast Richtung Victim Blaming. Also hat die Schuld auf mich abgewälzt, anstatt sich halt für sein eigenes Verhalten zu entschuldigen. Und ja, die Freundschaft war dann natürlich auch schnell vorbei und er war für mich dann nur noch deleted, blocked, cancelled. Es war natürlich ein Extremfall, weil die Entschuldigung ja irgendwo auch eine Grundsatzfrage aufgeworfen hat. Ich meine, wer es okay findet, in so einem Moment zu lachen, mit dem kann ich auch einfach nicht befreundet sein, Punkt.
Klar, aber mal angenommen, da wäre jetzt ein Mensch gewesen, dem es wirklich ein Anliegen gewesen wäre, dass euer Verhältnis wieder in eine Verbindung geht. Was hättest du stattdessen von ihm gebraucht, um ihm diese Entschuldigung auch abzunehmen und um ihm diese Verzeihung zu gewähren?
Naja, also so eine abgedroschene Floskel wie die, die er eben getätigt hat, war absolut nicht okay. Und ich hätte mir, glaube ich, einfach gewünscht, dass er sich seinen Fehler eingesteht. Es hätte mir ein aufrichtiges, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, gereicht und ich hätte mich auch total drüber gefreut. Ich finde es auch einfach mega toll, wenn Menschen ihr Verhalten reflektieren Und so ein bisschen Reflexion hätte ich mir auch von ihm gewünscht, dass er sich einfach aufrichtig entschuldigt. Und ja, was natürlich nicht geht, ist, wenn man dann irgendwie mal halbherzig ein Sorry murmelt oder halt dann mit Non-Apologies die Schuld von sich weist, wie er es eben getan hat.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, solche Momente, wo einem so eine Non-Apology rausrutscht, kennen wir doch alle. Ist dir das auch schon mal passiert?
Ja, zur Genüge. Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch im Rahmen eines Beitrags für Zeit Jung auch mit dem Phänomen auseinandergesetzt und da habe ich schon noch einige Situationen Revue passieren lassen, in denen ich auch selbst immer wieder solche Floskeln rausgehauen habe. Und ich denke mir auch jetzt immer wieder so, Alter, das war auch nicht okay. Das passiert dann gar nicht wirklich absichtlich, sondern eher automatisch. Also, dass man so ein bisschen die Schuld von sich abweist, weil das ja sonst irgendwie am eigenen Selbstwert kratzt. Und es ist natürlich nie wirklich schön, sich so einen Fehler einzugestehen und das auch offen zuzugeben.
Ja, erinnerst du dich da konkret noch so an Situationen?
Ja, ich hatte tatsächlich schon mal in so einem Streitgespräch mit einer Freundin so einen Moment, in dem sie mir halt auch was in den Kopf geworfen hat, was ich halt gemacht habe und was einfach nicht okay war. Und ich habe das in dem Moment irgendwie nicht wirklich einsehen wollen, glaube ich. Und habe dann irgendwie versucht, so die Schuld von mir abzuweisen und habe dann auch versucht, mich zu rechtfertigen. Und keine Ahnung, so im Nachhinein bin ich dann echt so in mich gegangen und habe dann mal so mein Verhalten reflektiert und habe dann, glaube ich, erst so mit der Zeit irgendwann gecheckt, dass es nicht okay war und dass ich in dem Moment dieser Freundin irgendwo auch ihre Gefühle abgesprochen habe. Und das ist natürlich nicht okay und es tut mir auch mega leid, aber das ist auch was ich dann irgendwie erst im Nachhinein gecheckt habe.
Aber genau. Bist du dann so ein Mensch, der trotzdem dann nochmal zum Hörer greift und sagt, du übrigens wegen dieser Sache vor 3 Wochen... Jetzt habe ich es irgendwie für mich auseinanderklamüsert und jetzt wollte ich dir ganz aufrichtig sagen, du hattest da einen Punkt?
Ja, auf jeden Fall. Also das mache ich auch super gerne. Ich meine, das gehört ja irgendwo auch dazu, dass man, wenn man sich irgendwie einmal auch zum Beispiel mit diesem Phänomen auseinandergesetzt hat, so wie ich, dann hat man doch eher so das Bewusstsein dafür. Und ich glaube, dass mir das schon echt weitergeholfen hat, nicht nur irgendwie dabei, dass ich Non-Apologies auch sehr schnell erkenne in so einem Streitgespräch, sondern auch dabei, dass ich auch einfach sehr vieles auch für mich so internalisiert habe und ich will meine Mitmenschen auch so behandeln, wie ich mich auch behandelt wünsche.
Was machst du konkret anders, seit du dich so tief mit dem Thema Non-Apologies beschäftigt hast?
Also ich gehe auf jeden Fall sehr viel mehr in mich, wenn mir eine Person was in den Kopf wirft, also was nicht okay war von mir oder von meiner Seite, dann schaue ich schon, ja, dass ich mir doch wirklich einen Kopf drüber mache und mich auch frage, was da genau schiefgelaufen ist und was ich da auch falsch gemacht habe. Und ich schaue auf jeden Fall, dass ich mein Verhalten reflektiere und mich auch aufrichtig entschuldige, wenn ich dann was falsch gemacht habe. Also das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass ich mich wirklich für alles entschuldige, was er mir in den Kopf wirft. Also ich bin nämlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und das musste ich, glaube ich, auch für mich lernen. Mhm. Also dass mir auch bewusst wird, wann ich einen Fehler gemacht habe und wann nicht. Aber das ist das, was ich eben mache. Und wenn ich dann merke, okay, ich habe dann einen Fehler gemacht, dann entschuldige ich mich da aufrichtig dafür und vermeide abgedroschene Floskeln. Wie zum Beispiel, es tut mir leid, aber oder es tut mir leid, wenn und so weiter und so fort.
Du hast ja auch gesagt, dass deine Sensoren für Non-Apologies seitdem so ein bisschen geschärft sind. Heißt das, du reagierst auch anders, wenn du so eine halbseitende Entschuldigung bekommst und sprichst das dann an oder so?
Ja, tatsächlich schon. Also ich habe das Gefühl, dass ich da echt empfindlich geworden bin. Ich höre da schon genau hin und ich weiß mein Gegenüber schon auch sehr schnell drauf hin, wenn ich das irgendwie nicht okay finde. Weil ich finde, dass das die Entschuldigung dann irgendwie auch entkräftet. Meistens.
Was war denn mit Abstand die aufrichtigste Entschuldigung, die du bisher so bekommen hast, wo du vielleicht auch sagst, Mensch, da will ich mir ein Beispiel dran nehmen?
Ich war vor ein paar Jahren mal im Urlaub mit 2 Freundinnen und der einen Freundin ging es tatsächlich gar nicht gut. Also die war irgendwie durchgehend schlecht drauf und hat uns das auch spüren lassen, dass sie wirklich mit allem unzufrieden war. Ja, keine Ahnung, darunter hat einfach der Urlaub gelitten und ja, die Stimmung auch gelitten und das war total schade, weil wir da auch echt viel Zeit und auch Geld investiert hatten und dann haben wir uns da im Anschluss hingesetzt und ja, mal versucht zu klären, was jetzt genau schiefgelaufen ist und dann hat meine Freundin also aus dem Nichts angefangen, sich total aufrichtig zu entschuldigen und meinte so, es tut mir leid, das war nicht okay von mir, ich habe einen Fehler gemacht. Das hat auch absolut nichts mit euch zu tun gehabt und es tut mir leid, dass ich euch das Gefühl gegeben habe, dass ihr vielleicht auch irgendwo der Grund dafür seid. Und ich weiß nicht, ich fand es einfach total aufrichtig und ich fand es total schön und das hat dann irgendwie auch alles wieder so ein bisschen gut gemacht, weil sich meine Freundin eben auch so aufrichtig dafür entschuldigt hat.
Sagt Gereza Ademi hier bei Deutschlandfunk Nova. Wir haben über richtig gute Entschuldigungen gesprochen und wie wir bei uns selber Floskeln erkennen. Dankeschön.
Danke auch, Lena.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, sorry halt. Tut mir leid. So ein Satz, den bringt man ja schon relativ schnell über die Lippen. Aber die wenigsten Menschen werden dann direkt so reagieren. Ja, alles gut, Schwamm drüber, vergessen und vergeben. Zumindest nicht, wenn sich's bei dieser Sache um was wirklich Gravierendes gehandelt hat. Wie genau verpackt man eine gute, aufrichtige Entschuldigung? Da wollen wir jetzt auf die wissenschaftliche Perspektive gucken. Gibt's Forschung drüber? Und gesprochen habe ich mit Susanne Boshammer. Sie ist Professorin für praktische Philosophie an der Universität Osnabrück und hat ein Buch darüber geschrieben. Die zweite Chance. Warum wir nicht alles verzeihen sollten, heißt es. Hallo, Frau Boshammer.
Hallo.
Beim Thema Entschuldigung, da hat ja gefühlt jeder von uns noch so eine Situation im Hinterkopf, wo man noch auf eine wartet. Warum sind uns Entschuldigungen überhaupt so wichtig?
Ja, Entschuldigungen sind ja Gesten oder Sprechakte, die immer dann angemessen sind, wenn eigentlich schon was schiefgelaufen ist. Es macht ja nur dann Sinn, um Entschuldigung oder um Verzeihung zu bitten, wenn man etwas getan hat oder jemand anderer etwas getan hat, was die Person nicht hätte tun sollen. Und das schafft eine Situation, in der wir nicht ohne weiteres einfach so weitermachen können. Da muss irgendwas passieren. Und das, was da passieren muss, das kommt in dieser aufrichtigen Bitte um Verzeihung zum Ausdruck. Die ist sozusagen unsere Möglichkeit, wieder anzuknüpfen, nachdem etwas Trennendes stattgefunden hat. Und ich glaube, darum sind sie uns so wichtig.
Das heißt, da gibt's also so eine Schieflage und um eine Verbindung wieder herzustellen, braucht's diese Entschuldigung, sagen Sie jetzt vielleicht so ein bisschen. Aber man könnte jetzt auch sagen, je nach Situation geht es nicht einfach darum, das Ego so ein bisschen zu pleasen und einfach das Gefühl zu haben, ich habe hier die Oberhand, du musst jetzt zu mir kommen, klopfen und sagen, tut mir leid.
Es gibt sicherlich Momente, in denen es uns vor allen Dingen darum geht, dass der andere sozusagen sich ein bisschen herabsetzt und uns in eine privilegierte Position bringt. Aber ich glaube, die Bitte um Verzeihung oder das Entschuldigen, das ist schon eine ziemlich wichtige Kulturtechnik. Und da geht es um weit mehr als darum, dass jemand uns gewissermaßen entgegenkommt, sondern das, was da passiert ist, das hat etwas verändert in der Beziehung zwischen Leuten. Und natürlich ist es so, dass es da unterschiedlich schwerwiegende Vergehen gibt. Mhm. Aber wenn sie auch nur ansatzweise schwerwiegend sind, dann richten sie etwas aus. Sie zerstören etwas in unserem Kontakt und sie verunsichern uns. Und diese Verunsicherung, die wird adressiert mit dieser Bitte um Entschuldigung, wenn es denn eine aufrichtige Bitte um Entschuldigung ist.
Wo liegt denn der Unterschied zwischen so einer aufrichtigen Entschuldigung und einer, die wir vielleicht nicht so ernst nehmen können?
Also eine aufrichtige Bitte um Entschuldigung ist eine vergleichsweise anspruchsvolle Textsorte, wenn man so will. Da geht es insbesondere um dreierlei, was wichtig ist. Das eine ist, dass die Person, die um Entschuldigung bittet, die Verantwortung für das übernimmt, was sie getan hat und eingesteht, dass ihr Verhalten falsch war. Man könnte auch sagen, wer aufrichtig um Entschuldigung bittet, der bekennt sich zu seiner Schuld. Schuld ist Verantwortung für Unrecht. Das allein reicht aber nicht. Wir erwarten üblicherweise, dass so eine Bitte um Entschuldigung mit einer Gefühlsäußerung einhergeht, dass die Person also zum Ausdruck bringt, dass es ihr leid tut, dass sie bedauert, was sie gemacht hat. Und zwar nicht, weil sie jetzt den Ärger hat und um Entschuldigung bitten muss, sondern dass es ihr um unseretwillen leid tut. Auch das unterscheidet eine richtige Bitte um Entschuldigung von diesem flapsigen Sorry. Und dann kommt noch was Drittes hinzu. Üblicherweise erwarten wir von einer solchen Bitte um Verzeihung auch, dass die Person ihre Absicht äußert, sich gewissermaßen zu bessern, also dass dieses Verhalten sich nicht wiederholt. Und diese drei Aspekte, das Bekenntnis zur Verantwortung und Schuld, also Eingeständnis des Unrechts, der Ausdruck von Bedauern und Reue und schließlich auch diese Absichtserklärung, ich werde mich bemühen, das in Zukunft nicht zu wiederholen, es besser zu machen, das gehört alles zu einer aufrichtigen Bitte um Verzeihung oder Entschuldigung dazu.
Diese Aspekte haben ja auch schon Forschungen bestätigt. Also zum Beispiel gibt es eine Studie von Forschenden an der State Uni in Ohio. Die haben auch gesagt, mehrere Komponenten und eben auch das, was Sie genannt haben, ist sehr wichtig, nämlich Verantwortung übernehmen. Ich habe dann aber gedacht, vielleicht ist das doch auch ein bisschen individueller, was jeder Mensch da genau braucht, um verzeihen zu können. Weil eine Umarmung oder jemand eine Pizza mitzubringen mit einem Post-it drauf, das können ja auch fantastische Wege sein, zu zeigen, ey, tut mir leid.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es auch immer von der Beziehung zwischen diesen beiden Personen abhängt, was in solchen Gesten zum Ausdruck kommt. Mhm. Also wenn eine bestimmte Person mir ein Geschenk macht zum Beispiel oder sich mir in entsprechender Weise nähert, dann weiß ich vielleicht, dass sie all das, was wir gerade aufgezählt haben, damit zum Ausdruck bringen will. Sie empfindet echtes Bedauern, sie weiß, das war Mist und sie wird es einfach nicht wieder machen. Und eine Bitte um Verzeihung muss auch nicht immer verbalisiert werden, also die muss nicht in Worten erfolgen. Allerdings denke ich schon, dass je nachdem, was da passiert ist, gerade diese Geste mit den Geschenken vielleicht auch so ein bisschen was, sagen wir mal, Schwieriges hat. Deswegen, weil Geschenke ja auch verstanden werden können als in Anführungszeichen Bestechungsversuche. Mhm. Ich möchte einfach, dass du mir wieder gut bist. Ich will, dass der Streit aufhört. Und bei der Bitte um Verzeihung geht es um mehr als darum, dass jemand anderer uns wieder gut ist. Denn wenn wir jemandem verzeihen, dann erlauben wir vor allen Dingen der anderen Person, mit sich selbst wieder ins Reine zu kommen. Wir tun also mehr, als nur zu sagen, ich bin nicht mehr sauer.
Was macht denn das ganz genau mit unserem System, wenn wir verzeihen?
Zuallererst geht man ja immer davon aus, Verzeihen hat was damit zu tun, dass wir negative Gefühle überwinden. Und das ist sicherlich auch so. Also Groll hinter sich lassen und Zorn. Aber es geht, wie gesagt, um mehr als das. Mit unserem System passiert Folgendes. Wenn du mir Unrecht getan hast, dann bist du mir gewissermaßen was schuldig. Und das, was du mir schuldig bist, ist nicht nur, dass du den Schaden wieder gut machst, wenn das überhaupt geht, sondern dass du dir selber für das, was du getan hast, Vorwürfe machst, dass du salopp gesagt sowas wie ein schlechtes Gewissen hast. Und wenn ich dir verzeihe, dann passiert genau das Folgende mit unserem System. Ich sage nämlich zu dir, du musst jetzt kein schlechtes Gewissen mir gegenüber mehr haben. Diese Entlastung von Selbstvorwürfen, das ist das, was wir machen, wenn wir jemandem verzeihen. Wir erlauben der Person also sozusagen, mit sich selbst ins Reine zu kommen.
Was können wir denn machen, wenn uns genau das leider nicht vergönnt ist? Also wie können wir damit umgehen, wenn wir uns eine Entschuldigung erhofft haben, weil was Blödes passiert ist, aber keine bekommen und wir sind sauer?
Ich würde tatsächlich denken, dass es Momente gibt, in denen es vielleicht auch nicht die richtige Idee wäre, einer Person zu verzeihen. Häufig hat das was damit zu tun, dass wir mit Menschen manchmal wiederholt dieselben Erfahrungen machen, also dass es sich gewissermaßen um Wiederholungstäterinnen und Täter handelt. Und in dem Fall ist es vielleicht ganz richtig, nicht zu verzeihen. Allein den eigenen Groll zu überwinden, ist, glaube ich, auf Dauer immer eine ganz gute Idee, weil der ja nicht nur den anderen straft, sondern auch mich selbst belastet.
Da spielen Sie ja aber auf was an, was Ihr Buchtitel auch schon sagt, nämlich sowas wie, wir sollen nicht immer alles verzeihen. Haben Sie da konkrete Beispiele, wo selbst die umfassendste Entschuldigung nichts mehr gerade rücken kann?
Also das eine sind natürlich Situationen, in denen wir merken, jemand lernt einfach nichts daraus. Also häufig machen wir mit Menschen in sozialen Kontexten nicht eine Erfahrung, sondern da sammeln sich so Kleinigkeiten und irgendwann gewinnen wir den Eindruck, diese Person hat einfach keinen Respekt vor uns oder meine Gefühle sind dem anderen ganz egal. Ich glaube, in solchen Situationen wäre Vergebungsbereitschaft tatsächlich kontraproduktiv. Und dann gibt es natürlich Dinge, bei denen man glaubt, diese Vergehen sind so gewichtig, dass es vielleicht die Achtung vor uns selbst verlangt, hier kein Entgegenkommen zu zeigen. Ich bin zum Beispiel immer wieder irritiert, mit welcher Frequenz, also Häufigkeit, manchmal auch mit welcher Leichtigkeit Vertreter der katholischen Kirche öffentlich um Verzeihung bitten für die sexuelle Gewalt an Kindern. Da geht es um derartig schwerwiegende Vergehen und es kommt einem fast deplatziert vor, dass Menschen, die sowas getan haben oder dafür mitverantwortlich sind, sich überhaupt, ich möchte fast sagen, erdreisten, die Betroffenen noch um etwas zu bitten. Denn jemanden um etwas zu bitten heißt natürlich immer auch, dass ich von der anderen Person mir etwas wünsche oder erhoffe. Und in manchen Fällen, glaube ich, wäre es tatsächlich angemessen, stattdessen einfach zu sagen, ich traue mich nicht einmal dafür, um Verzeihung zu bitten. Ich will einfach nur sagen, wie schrecklich das ist, was ich getan habe und wie leid mir das tut.
Ja, und vielleicht auch in die Frage zu gehen, was brauchst du denn eigentlich? Was würde dir jetzt helfen, damit du das auflösen kannst für dich gut oder damit leben kannst? Wir haben jetzt auf so einer Metaebene ja viel über die perfekte Entschuldigung gesprochen, im Sinne von, welche Komponenten deine Rolle spielen, damit sie besonders ehrlich und aufrichtig rüberkommt. Vielleicht zum Schluss nochmal ganz ins Praktische. Haben Sie einen Tipp für so eine richtig gute Entschuldigung, wenn man es eben ordentlich machen möchte und so, dass der Gegenüber das auch gut annehmen kann?
Ja, also ich würde tatsächlich zuallererst eine Situation schaffen, in der wir wirklich in Ruhe sind und uns auf das konzentrieren können, worum es jetzt geht. Also der richtige Zeitpunkt für eine Entschuldigung ist das Erste, was wirklich wichtig ist. Das heißt, nicht direkt, nachdem ich mich auf eine Weise verhalten habe, die nicht in Ordnung war, sondern durchaus mit einem bisschen zeitlichen Abstand. Viele beginnen ja auch mit solchen Sätzen wie, ich würde gerne mit dir reden, ich muss dir etwas sagen. Und ich glaube, so eine Eröffnungsrede macht durchaus Sinn, weil damit deutlich wird, es geht hier um was und das, worum es hier geht, ist nichts, was wir mal eben so nebenbei machen können. Und dann ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee, zuallererst zu sagen, was wir getan haben. Also deutlich zu machen, dass wir zum Beispiel der anderen Person in einer bestimmten Situation nicht die Wahrheit gesagt haben. Ich habe dich belogen, als ich dir erzählt habe, dass XYZ. Dass wir also zunächst mal schildern, worum es genau eigentlich geht. Und dass darin eben auch schon zum Ausdruck kommt, dass wir das, was wir getan haben, nicht nur bedauern, sondern dass wir es für falsch halten. Die meisten Menschen haben eine unselige Tendenz, wenn sie um Entschuldigung bitten, sich im gleichen Atemzug gewissermaßen zu rechtfertigen. Also direkt danach zu erzählen, ich habe das übrigens gemacht, weil das war eine wirklich blöde Situation und ich war mir wirklich auch nicht sicher, ob du mit einer ehrlichen Antwort umgehen kannst und so weiter. Das ist ein No-Go bei der Bitte um Entschuldigung. Benjamin Franklin, dieser amerikanische Staatsmann und Schriftsteller, der hat mal gesagt, never ruin your apology with an excuse. Also ruiniere deine Entschuldigung, so könnte man vielleicht übersetzen, nicht mit einer Rechtfertigung, sondern bleib dabei. Sag, was du getan hast, sag, dass es falsch war, übernimm die Verantwortung und dann äußere dein Bedauern und erkläre deine Absicht, es in Zukunft besser zu machen. Das, glaube ich, ist eine gelungene Entschuldigung und vielleicht kann man sie auch ergänzen um den Hinweis, du musst darauf jetzt gar nicht sofort reagieren. Ich verstehe wirklich, wenn du sauer bist und dir das überlegen musst. Ich wollte nur, dass du weißt, das war wirklich nicht in Ordnung und es tut mir aufrichtig leid.
Wie wir aufrichtig um Entschuldigung bitten, wenn wir Mist gebaut haben. Darüber habe ich gesprochen mit Susanne Boshammer. Sie ist Professorin für praktische Philosophie an der Universität Osnabrück. Dankeschön.
Ganz gern.
Eine gute, ehrliche Entschuldigung braucht also mehr als so ein genuscheltes Sorry. Es ist wichtig, dem Gegenüber zu zeigen, hey, ich sehe dich und ich sehe deinen Punkt. Das alles tut mir wahnsinnig leid. Und dann vielleicht zusammen zu überlegen, wie eine Wiedergutmachung oder eine Verbesserung aussehen kann. Und dem Gegenüber auch den Raum zu lassen, zu vergeben. Macht man es nicht, dann können die Verbindungen mit lieben Menschen einen ziemlichen Knacks bekommen. So wie das auch Gräser hier im Podcast erzählt hat. Und wenn ihr uns auch eine Story dalassen wollt oder ein Thema habt, über das wir hier in der Ab 21 mal sprechen sollen, dann 0160 913 60 852 in euer Handy eintippen. Das ist unsere WhatsApp-Nummer und da hören wir sehr, sehr gern von euch. Das war's für heute mit der Ab 21. Lena Mempel mein Name. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.